Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum von der Kantonspolizei Zürich.
Es geht hier um sektierisch motivierten Terror. Dort Zeit 74-75, Tatort Winterthur. Und Sektenoberhaupt war ein Inder, das war Mion Caranda. Mein Name ist Hugo Job. Ich habe im 1976 die Schule gemacht bei der Kantonspolizei Zürich. Fast 41 Jahre im Dienst gewesen, seit dem Ende Mai 2017 im Rentnerdienst.
Der Swami Om Karananda ist ein Teil der Zürcher Kriminalgeschichte. Er war der geistige Führer des Divine Light Zentrum. Das war eine Sekte, die sich zu Winterthur niedergelassen hat. Die Sektenmitglieder haben mit kriminellen Mitteln für ihre Sache gekämpft. Der Hugo Job schaut auf diese Ereignisse zurück. Ich bin Rebecca Häferli. Die Sekte und der Swami Om Karananda hat in den 70er Jahren immer mehr Anhänger gefunden.
Er war ein Inder, der zum guten Draht hatte, sagt er. Er hat die Leute an sich reissen. Er war ein richtiger Sektenführer. Die waren im Allhöri. Sie hatten einen grossen Zulauf. Von der ganzen Schweiz, zum Teil aus dem Ausland auch, oder aus der ganzen Welt. Er hat die Leute können überzeugen durch das Glauben an Bereitschaft zum Meditieren, Bereitschaft zum Verzichten auf gewisse Sachen. Also hat er die Menschen geholt und er hat einfach gesagt, wie gut das diesen Leuten geht, wenn sie an ihn glauben oder wenn sie auf das und das verzichten. Er hat sie in seine Gewalt gebracht. Soviel ich weiss, haben sie wenig geschlafen. Sie haben wohl gegessen, sie mussten arbeiten und vor allem eben haben sie müssen meditieren.
Der Swami Om Karananda hat sein Divine Light Zentrum in einem Winterthurer Wohnquartier gegründet.
Das ist das sogenannte Brühlberg-Quartier, das in der Nähe vom Bahnhof oder hinter dem Bahnhof Winterthur anfängt. Und dort hat er die ersten Häuser gehabt. Und die hat er mit dieser blauen Farbe hat er die gekennzeichnet. Alle Fassaden haben die blaue Farbe getragen. Die hat er zum Teil umgebaut. Und dann hat er neue dazu gekauft und wieder blau gestrichen. Das hat eben auch dazu geführt in der Bevölkerung, dass die gesagt haben, was ist das für komische Leute, die da sind. Und sie haben ihm einfach nicht getraut.
Die blauen Häuser haben Aufsehen erregt. Und die Nachbarn haben sich durch die Sektenmitglieder zunehmend belästigt gefühlt.
Die Nachbarn haben gestört, Nachtruhestörung, zu jeder Tages- und Nachtzeit Meditationen, Musik, die man nicht verstanden hat, die dazu gedient hat. Es ist gleich, was für Zeit das war. Dann auch das Ganze drum und dran, die Blauen hat man es dann genannt. Das ist etwas komisch und man hat langsam ein bisschen Angst bekommen oder Unsicherheit gehabt. Und dann ist natürlich von beiden Seiten ist es losgegangen.
Die Nachbarn haben einen Anwalt eingeschaltet. Und auf der anderen Seite haben die Leute vom Divine Light Zentrum die Anwohner verklagt. Der Hugo Job sagt, die Absicht vom Swami Om Karananda sei klar gewesen.
Das Ziel war, dass er die Nachbarn vertreibt, dass er die umliegenden Häuser aufkaufen kann und seine Sekte kann vergrössern kann. Und da hat er durch Belästigungen der Nachbarschaft die Nachbarn will dazu zwingen, ja, für höchstens Schlusszeichen, ihre Häuser ihm zu verkaufen.
Quartierbewohner sind von Sektenmitgliedern bedroht und mit anonymen Telefon belästigt worden. Aber der Sektenführer hat im Kampf gegen die Nachbarschaft auch Magie eingesetzt.
Dann haben sie einen Guru einfliegen lassen, einen zweiten Magier ist dann gekommen und der hat dann mit tierischem Blut die Rituale angeführt. An die Türen haben sie Verwünschungen geschrieben. Sie haben tierische und menschliche Knochen vermahlen und den Nachbarn in den Garten hineingelegt. Dann haben sie geholt, zum Teil aus den Friedhöfen rund um Winterthur. Und zum Teil waren es tierische Knochen gewesen. Sie haben aber auch tierisches Blut geholt. Wo sie das geholt haben, das weiss ich nicht. Ob in Metzgerie oder sonst selber geschlachtet. Also sie haben mit dem Blut Verwünschungen den Nachbarn an die Fenster gestrichen oder geschrieben, an die Türen herangeschrieben. Und die Menschenknochen oder die tierischen Knochen haben sie vermahlen und den Nachbarsleuten vor die Türen angestreut mit irgendwelchen Verwünschungen, die sie denen gewünscht haben. So richtig eben magische Einschüchterung.
Die Polizei hat sich verschiedene Mal eingeschaltet und sogar der damalige Stadtpräsident hat versucht zu schlichten. Es hat aber auch Leute aus der Wirtschaft gegeben, die Swami Omkarananda ganz direkt unterstützt haben.
Einer, den man weiss, das war der Chef von der Alluswiss. Und der hat natürlich andere einflussreiche Leute gekannt, die er hat auch überzeugen konnte, dass das Geld am richtigen Ort ist, wenn es in die Sekte hineinfließt. Also so hat er seine Häuser gekauft, die neuen, hat sie umgebaut und hat das Geld für sich gebraucht, für seine Jünger, sage ich jetzt, zum Leben.
Zuerst hat die Sekte also magische Rituale veranstaltet. Dann haben sie aber zu immer gefährlicheren Mitteln gegriffen, um gegen die Nachbarn vorzugehen. Nach der Magiephase ist die Giftphase gekommen.
Dann haben ein paar junge Leute von dieser Sekte, vor allem in Deutschland, haben sie Säuren bestellt. Schwefelsäure, Flusssäure, Salpetersäure. Sie haben Zyankali bestellt, sie haben einfach Gift bestellt und mit dem Gift sind sie wiederum auf die Nachbarn los. Sie haben Türfallen bestrichen mit Säuren, sie haben Tomaten, die zum Reifen ausgestellt waren, sind so Gemüse im Garten mit Gift bespritzt. Sie haben Praline behandelt, oder Schokitäfeli behandelt mit Zyankali. Die haben sie ausgestreut. Sie haben erwartet beim Ausstreuen, dass die gegessen werden. Von den Nachbarn, von den Kindern. Es war zum Teil dilettantisch, aber doch recht gefährlich. Oder? Es ist Gott sei Dank zu keinem Tötungsdelikt gekommen, aber es ist recht massiv dahinter gegangen. Im Weiteren hat ein 16-jähriger Bursch von dieser Sekte in Deutschland 2,4 Kilogramm Phosphengas bestellt. Und Phosphengas ist ein ganz starkes Nervengift, vor allem im Zweiten Weltkrieg angewendet worden ist. Und 2,4 Kilo hat gelangt, für einen grossen Teil der Stadt Winterthur zu vernichten.
Der Hugo Job erzählt, die Sekte hat sich auch ein Waffenarsenal zugelegt.
Also es waren sicher 1 bis 2 Sturmgewehre gewesen von der Armee. Es waren Handfeuerwaffen, die sie zusammengestohlen haben, die sie auch von der Munition hatten, die sie dann haben wollen einsetzen. Gegen die Polizei, gegen die Untersuchungsbehörden, einfach gegen alle, die etwas gegen die Sekte hatten. Gegen alle, die die Sekte wollen schliessen lassen, die das Swami nicht mehr wollen. Es ist natürlich nachher alles, was nicht für die Sekte war, ist gegen die Sekte. Und das waren die Finde von der Sekte und vom Swami.
Die höchste Eskalationsstufe ist 1975 erreicht worden. Der Nachbarschaftsstreit hat sich zugespitzt und der Swami Omkarananda ist persönlich immer mehr in Bedrängnis gekommen.
Je mehr Klagen da reingekommen sind, und er ist ja da als ausländischer Staatsangehöriger, hat er den Aufenthalt gehabt, haben sie ihm angedroht, wenn das nicht aufhöre, dann wird er ausgewiesen. Das hat er nicht wollen und vor allem haben seine Mitglieder das nicht wollen, oder?
Jetzt hat die Sekte noch schärferes Geschütz aufgefahren. Sie hat im Oktober 1975 2 Bombenanschläge geplant. Einer auf das Haus des Rechtsanwalts, der die Nachbarn vertreten hat, und der zweite auf den damaligen Zürcher Polizeidirektor Jakob Stucki.
Er hat selber herstellen, Sprengstoffpaket. Das ist ihm nicht gelungen. Und dann hat er via Belgien 7 Sprengstoffpakete in die Schweiz eingeschliessen. Und von diesen 7 ist Gott sei Dank nur eine los beim Polizeidirektor. Das ist ein Glück, dass keine Leute gestorben sind.
Der Bombenanschlag am 8. Oktober 1975 hat grosse Wellen geworfen. Die NZZ hat am Tag nachher geschrieben:
Die Wucht der Explosion riss ein Loch in die Hausfassade und richtete im Inneren der Liegenschaft großen Sachschaden an. Die Familie Stucki blieb durch einen ausgesprochenen Glücksfall unverletzt. Die vor dem Schlafzimmer befestigte Bombe hätte den Hausbewohnern durch den Explosionsdruck, aber auch durch Glassplitter des Fensters und eingebautes Splittermaterial ohne weiteres tödliche Verwundungen zufügen können.
Die Spur hat schon am Tag vom Attentat zum Divine Light Zentrum geführt, zum Zentrum vom göttlichen Licht.
Und man ist ja ziemlich schnell dann dahinter gekommen, dass das gesagt hat, die Tätigkeit muss im Bereich liegen vom Swami und seinen Jüngern. Man hat vermutet, dass es kann aus dem sein, eben weil der Polizeidirektor schlussendlich die letzte Instanz gewesen wäre für eine Ausweisung vom Swami. Darum ist man dann auch ziemlich schnell aufgefahren in Brühlberg-Quartier und hat auch entsprechende Hausdurchsuchung gemacht. Und die Hausdurchsuchung ist dann auch relativ so ausgefallen, dass man belastendes Material gefunden hat.
Die Geschichte rund um die Sekte bis zum Bombenanschlag aufs Haus vom Regierungsrat Stucki ist auch im Ausland wahrgenommen worden. Die Eskalation des Sektenkrieges hat das Magazin Spiegel in einer Ausgabe geschrieben. In einem anderen Spiegelartikel sind skurrile Rituale im Sektenzentrum im Mittelpunkt gestanden.
Die Kinder des göttlichen Lichts bohrten Wachspuppennägel durch den Körper. Mit Chemikalien, Bomben und Kampfgas trachteten die Lichtdiener angeblichen Feinden nach dem Leben. Nur ihrem Dilettantismus und dem Zufall ist es zu danken, dass keine Personen zu Schaden kamen.
Der Sektenführer ist wegen versuchtem Mord und weiteren Delikt zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Mitte der 80er Jahre hat man ihn auf Indien ausgeschafft. Später hat er sich im Exil in der Nähe von Bregenz niedergelassen. Im Jahr 2000 ist er an den Folgen von einer Grippe gestorben. Der Hugo Job, der selber von Winterthur kommt, ist schon als junger Polizist mit dieser Sektengeschichte in Berührung gekommen.
In Winterthur, die Blauen, von denen hat man geredet. Und als ich dann im 76 zur Polizei gekommen bin, habe ich natürlich von den Untersuchungen her gehört. Und ich selber bin als junger Polizist, habe ich mal einen Nachtdienst müssen verbringen in so einer Baubaracke in der Nähe vom Haus vom Regierungsrat Stucki. Da habe ich mal einen Nachtdienst gehabt und ihn überwacht. Er ist ja nachher überwacht worden, wenn man gemeint hat, es sei noch nicht fertig. Wenn man Angst hatte, dass da allenfalls noch mal etwas könnte passieren.
Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.